Ich möchte euch heute jemanden vorstellen, der würde das sicherlich auch so singen können. Und mit dem wollen wir uns heute beschäftigen. Daniel, wenn du den Bibeltext vor an die Wand wirfst. Die Heilung eines Blindgeborenen ist die Überschrift. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Der eigentliche Predigttext. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler sahen, gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber es ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Und er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloam, wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Und er antwortete: Ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Ein Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Und wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihn und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Da sagten seine Eltern, denn die fürchteten sich vor den Juden, denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Darum sprachen seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn: Was hat er mir mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Und er antwortete ihnen: Ich hab's doch euch schon gesagt und ihr habt's nicht gehört. Was wollt ihr abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete zu ihnen und sprach: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den er erhört hat. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie aber antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Langer Text, viele Aspekte. Am Sabbat darf man nicht arbeiten. Das war die eine Lehrhaltung. Die andere Lehrhaltung innerhalb der Pharisäer, und deswegen gab es auch Zwietracht unter ihnen, war, Lebensrettung verdrängt den Sabbat. Und wie argumentierten die? Sie beriefen sich auch auf David, der in der Not das Brot vom Altar nahm und es gegessen hatte. Der Sabbat sei für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das Beispiel Davids hat zwar nichts mit dem Sabbat zu tun, soll aber zeigen, dass auch andere vergleichbare, hochrangige Tora-Gebote wie das Tempelopfer von Juden in bestimmten Situationen gebrochen werden durfte. Also so wird weiter argumentiert, wenn man akuten Hunger hat, ist eine Ausnahme und der Sabbatbruch ist genehmigt, weil Gott den Ruhetag dem Menschenleben zuliebe gemacht hat. Lebensrettung verdrängt den Sabbat. Aber sie haben sich gestritten. Die Pharisäer waren sich über diesen Punkt nicht einig. Darf man so argumentieren oder nicht? Und unser Blinde, von dem wir gelesen haben, der war da mittendrin. Und manchmal passieren im Leben Ereignisse, Einschnitte im Leben, die als so gravierend von den Betroffenen empfunden werden, dass diese Betroffenen von einem davor und ein danach reden. So ein Beispiel haben wir hier von dem Blinden, der von Jesus geheilt wurde und nun als Sehender den Tempel besuchte. An seinem Leben kann man das verdeutlichen. Jesus hat sein Leben verändert. Ihm verdankt er jetzt sein Augenlicht und damit seine Zukunft. Aber schauen wir uns nochmal seine Lebensgeschichte näher an. In diesem Leben von dem Blinden gibt es ein Vorher und ein Nachher. Das Vorher ist schnell erzählt. Und zwar mit einem einzigen Wort. Er ist blind. Seit seiner Geburt konnte er nicht sehen. Und mit diesem Handicap war er immer am Rand des gesellschaftlichen Lebens. Er war ein Außenseiter, ohne Perspektive. Und er hatte auch keine Perspektive, dass sich da jemals etwas ändern sollte. Er wurde zwar irgendwie versorgt als Bettler, vielleicht von seinen Eltern noch ein wenig, von der Bevölkerung, aber das war es auch schon. Es gab in dem Leben von diesem Blinden keine Aussicht auf Besserung. Das war dem Blinden so klar wie nur irgendetwas. Aber noch aus einer anderen Sicht war ihm klar, dass er hoffnungslos verloren war. Er wusste als Jude die Schriften. Als Blinder hatte er nachher in der Argumentation gegenüber den Pharisäern aus der Bibel aus dem Alten Testament zitiert. Also er kannte die Bibel. Gott hatte seine Vorstellungen, wie er sich das Leben als Jude vorstellt, ganz klar in dem Alten Testament niedergelegt, in seinen Geboten, in seinen Gesetzen. Und so war damals die Lehrmeinung, wer alle diese Vorschriften und Geboten 100% einhält, der hat das Leben, der hat das ewige Leben. Wer allerdings in einem einzigen Punkt abweicht, kann sich diese Aussicht auf ewiges Leben für immer abschminken. Ein Fehler, eine Sünde, ein Kratzer im Lebenslauf und das ewige Leben ist futsch. Nun, wer bereits mit einem winzigen Funken Selbstkritik oder Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ausgestattet ist, der wird schnell merken, dass das nicht geht, dass das nicht funktioniert. Und Paulus hat es ja auch so gesagt. Und an dieser Diagnose hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. Es gibt nichts, was einen Menschen qualifizieren könnte, seine Zukunft im Himmel zu verbringen. Keine Chance. So haben auch wir ein Vorher. Und im Alpha-Kurs erzählen wir die Geschichte, dass Gott mit der Leistung, die wir erbringen, so wäre, als wenn wir versuchen würden, einen Papierstapel bis zum Mond aufzustapeln. Das ist völlig wurscht, ob der eine 2,50 Meter schafft oder 3 Meter oder ein genialer 4 oder 5 Meter. Die Differenz zum Mond hin ändert sich nur kaum. Und auch unser Vorher lässt also keinen Interpretationsspielraum. Wir haben keine Hoffnung. Und selbst wenn du in einem christlichen Umfeld groß geworden bist, wenn du Kinder- und Jugendgruppen besucht hast, wenn du dort Freunde hattest, wenn du christliche Eltern hattest, die eine Beziehung zu Jesus gepflegt haben, selbst wenn das Leben bisher sehr behütet verlaufen ist und dich vor großen Abstürzen bewahrt und geblieben hat, es gibt da keine Hoffnung, bis zum Ende des Lebens bei Gott irgendwie punkten zu können, dass er dich reinlässt. Und auch das ist gut, sich das ab und zu mal zu vergewärtigen, woher wir eigentlich kommen. Also, wenn Jesus nicht in unser Leben eingegriffen hätte, hätten wir keine Antwort auf dem, wohin wir gehen. Ist mein Leben so, wie es jetzt ist, wirklich gut? Und auch unser Blinder kennt seinen Zustand nur zu genau. Er kennt ja die Gebote, die Gott im Alten Testament niedergelegt hat, und er konnte sie auch nicht einhalten. Und zudem beschäftigt ihn auch eine ganz andere Frage. Die Jünger formulieren diese Frage, und sie ist perfide. Herr, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? War es seine eigene Schuld oder die Sünde seiner Eltern? Eine ganz schön gekniffene Situation für den Blinden, der in einem solchen Umfeld leben musste. Es gibt ein Nachher bei den Blinden. Bei dem Ex-Blinden wurde mit der Heilung das Leben auf den Kopf gestellt. Und er war natürlich damit in Jerusalem eine Sensation. Auf einmal befand sich dieser Bettler, der am Rande der Gesellschaft stand, plötzlich im Zentrum des öffentlichen Interesses. Wir lesen ja, die Nachbarn kamen. Wer hat dich geheilt? Wie hat er das gemacht? Meinst du, den könnte ich auch mal wegen meinem Ischias fragen? Manche seiner Bekannten waren jetzt so verunsichert, dass sie noch nicht mal sicher waren, ob er das wirklich ist. Er sieht ihm vielleicht nur ähnlich. Wenn man also bisher gesehen hatte, die Nachbarn, dann hatten die ein ganz festgefügtes Bild von diesem Bettler. Ein ganz bestimmtes Bild. Er war so und so, er verhielt sich so und nicht anders. Er konnte nur das tun und nicht das. Und die armen Eltern, ach, eine Strafe Gottes vielleicht. Und wenn die Eltern mit den Nachbarn redeten, sagten sie, wäre da nur nicht die Blindheit unseres Sohnes. Ach, wie gut ginge es uns, wenn er doch nur sehen könnte. Wie wird seine Zukunft aussehen? Womit haben wir das verdient? Und die Nachbarn? Hinter verschlossenen Türen bin ich froh, dass der nicht unser Sohn ist. Was für ein Glück! Wir dürfen ja gar nicht klagen, wenn es uns so ginge wie diesen da drüben. Und so weiter und so weiter. Für den Blinden ist also der Lebensrahmen festgezurrt in all seinen Facetten und er kommt dann nicht mehr raus. Die Nachbarn nun, so lesen wir, und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Und einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Und er sagte, ich bin es. Und natürlich war es damals angesagt, sich mit Fragen des täglichen Lebens an die Pharisäer zu wenden. In Streitigkeiten, in Fragen des täglichen Lebens. Man wollte ja das Gesetz des Moses wirklich einhalten. Und es war auch gut, sich mit Fragen an die Pharisäer zu wenden, um sich auch besser darstellen zu können, sich abzugrenzen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Leute hingegangen sind, ich mache es so, mein Nachbar macht es so. Meinst du nicht, dass ich es besser mache? Klammer auf. In einer Gesellschaft mit tausend einer Regel entsteht ein ganz eigenartiges Lebensgefühl. Kontrolle, Kontrolle und über allem wacht so eine weltliche scheinbar geistlich legitimierte Autorität. Die Pharisäer haben bestimmt, was richtig war und was nicht. Denn je mehr Regel es gibt, desto mehr Interpretationsmöglichkeiten, desto mehr Übertretungen sind möglich. Also nicht verwunderlich, dass die Nachbarn, die sich noch nicht mal einig sind, ob er es wirklich ist, sich an die Pharisäer wenden. Und den religiösen Pharisäern war das alles äußerst suspekt. Sowas von suspekt. Die Pharisäer befragten also den Blinden, den Ex-Blinden nach seiner Geschichte. Und dieser erzählte seine Geschichte ohne Vorbehalte, alles, was er mit Jesus erlebt hatte. Da ist ja auch nichts Peinliches dabei, oder? Es können ja ruhig alle mitkriegen, was Jesus zu tun in der Lage ist. Aber die Pharisäer sind nicht zufrieden mit der Antwort. Sie holen die Eltern her, die sie aber wieder an ihren Sohn zurückschicken. Was für ein Durcheinander. Und diese Pharisäer suchten verzweifelt nach einer anderen Erklärung für diese Heilung. Zumindest mussten sie einen Fehler im Protokoll finden, denn die Kette geht ja weiter. Ein Sündiger kann es nicht tun. Ist er von Gott, müssten wir unsere Haltung dagegen ändern. Was wäre mit unserer Stellung? Wir, die Interpreten von tausend einer Regel. Ja, natürlich. Sie haben den Punkt gefunden. Das Wunder geschah an einem Sabbat, dem Ruhetag. Und da darf man nicht arbeiten. Und was Jesus mit dem Blinden tat, war bestimmt Arbeit. Dafür soll er sich rechtfertigen. Und dennoch, so lesen wir, es entstand Zwietracht unter ihnen. Die Haltung der Gelehrten war nicht eindeutig. Ist euch noch etwas aufgefallen? Der Blinde hat keine Sekunde lang sich wirklich verteidigt. Der Ex-Blinde hat nicht mit einem Wort sich gerechtfertigt. Er fängt gar nicht an mit irgendwelchen intellektuellen Diskussionen, mit einer pharmazeutischen Analyse dessen, was ihm da auf die Augen geschmiert worden ist. Er war auch kein Intellektueller wie Paulus oder ein konfrontativer Typ wie Petrus. Was er zu bieten hatte seinem Umfeld, war seine Lebensgeschichte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und die lässt sich einfach erzählen. Früher war ich blind. Dann habe ich Jesus getroffen und der hat mich geheilt. Jetzt kann ich wieder sehen und wenn auch ihr seine Jünger werden wollt, helfe ich euch dabei. Punkt. Und indem er seine Lebensgeschichte den Nachbarn, den Pharisäern mehrfach erzählt, auch das fällt auf, geht eine Veränderung in ihm vor. Der Druck von außen wird größer, aber er bleibt dabei. Zunächst hat er im Bibeltext von Jesus nur als der Mensch, der Jesus genannt wird, gesprochen. Da sprachen sie wieder in Johannes 9,17 zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Also von einem Mensch, der einfach einen Namen trägt, hin, er ist ein Prophet. Und ein Prophet, das heißt doch eindeutig, Jesus ist von Gott. Er hat in göttlicher Vollmacht gehandelt. Und damit ist ganz klar für die Pharisäer, dass sich der Blinde auf die Seite von Jesus stellt. Und jetzt entsteht auch noch mal eine Konfliktsituation in der Familie. Dort der bekennende Sohn, meine Lebensgeschichte. Und dort die bekenntnisscheuen Eltern. Ein Leben lang wurden sie konfrontiert, vielleicht mit dem Vorwurf, haben wir gesündigt oder unser Sohn, dass er blind ist. Und sie beugen sich dem Druck. Trotz des Drucks, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, bleibt der Blinde, der ehemalige Blinde, bei seiner Geschichte. Die Pharisäer erhöhen den Druck. Gib Gott die Ehre. Wer Gott die Ehre gibt, muss die Wahrheit sagen. Und sie sagen, wir wissen, dass dieser Mensch, nämlich Jesus, ein Sünder ist. Die Antwort von ihm: Ob er ein Sünder, weiß ich nicht. Ich weiß nur das eine, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Der Blinde, ehemals Blinde, bleibt bei seiner Geschichte. Etwas Urgewaltiges ist in seinem Leben passiert. Die äußere Heilung. Und indem er argumentiert und seine Geschichte immer wieder erzählt, wächst der Glaube an Jesus in ihm langsam aber stetig. Deshalb beugt er sich auch nicht dem psychologischen Druck, den die angesehenen Rabbiner auf ihn ausüben. Und zum Schluss sagt er: Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Und sie antworteten zu ihm: Du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Die Geschichte ist in der Bibel an der Stelle zum Glück noch nicht zu Ende. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatte und sagte, nachdem er ihn gefunden hatte: Glaubst du an den Menschensohn? Er gab zur Antwort: Und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel vor ihm nieder. In diesen wenigen Versen klärt sich der weitere Verlauf des Wegs des Geheilten. Und nachdem er vorher das äußere Augenlicht gefunden hatte, gewinnt er jetzt das Innere. Und es geht ihm auf, dass Jesus der Erlöser ist und er kommt zum wirklichen Glauben an ihn. Und auch heute muss noch keineswegs breite Begeisterung sich auflösen, wenn wir erzählen, dass Jesus in unserem Lebensmittelpunkt steht und sich dadurch manches verändert. Auch wir müssen Jesus nicht verteidigen oder gar rechtfertigen oder intellektuell versuchen, uns irgendwie seine Himmelfahrt oder die Auferstehung wissenschaftlich zu beweisen. Aber was wir tun können, ist, unsere Geschichte zu erzählen. Und da muss man gar nicht diskutieren, denn diese, deine Lebensgeschichte, meine Lebensgeschichte, hast du, habe ich persönlich erlebt, live erlebt. Und die kann ich ganz normal erzählen. Und so könnte sie zum Beispiel aussehen. Von Geburt an Christ. So könnte man denken, denn schließlich wurde ich in eine christliche Familie hineingeboren. Schon als kleines Kind wurde mir erklärt, dass jeder Mensch Jesus Christus braucht, um in den Himmel zu kommen. Man müsse nur das schwarze Herz reinwaschen, in den Himmel wollte ich. Und so betete ich auf ganz kindliche Weise mit meinem schwarzen Herzen zu Gott und bat ihn um Vergebung. Später als Teenie merkte ich jedoch, dass ich immer mehr in den Zwiespalt geriet. Auf der einen Seite waren da meine eigenen Wünsche und auf der anderen Seite die Maßstäbe Gottes, die ich aus der Bibel kannte. Und mir war klar, dass es bei Gott nur ein Entweder-Oder gibt. Und es war keine Lösung, die unbequemen Ansprüche Gottes zu streichen, die einfach nicht in das Leben passten. So sehr ich mir beispielsweise eine Beziehung wünschte, wusste ich, dass diese nicht seinen Maßstäben und Vorstellungen entsprach. Auch wenn ich christlich erzogen war und von klein auf wusste, was in der Bibel steht, auch wenn ich regelmäßig den Gottesdienst besuchte und vor dem Schlafengehen betete, musste ich mich entscheiden. Was will ich wirklich? Und an diesem Punkt machte ich im Gebet zu Gott noch einmal fest, dass ich mit ihm für ihn leben wollte. Er sollte von nun an das vollkommene Recht haben, über mein Leben zu bestimmen. Ich war entschlossen, das zu tun, was er für richtig hält. Danach war ich froh und erleichtert. Diese Entscheidung für Gott hat sich im Alltag viele Jahre bewährt. Auch habe ich inneren Frieden gefunden und weiß, wohin ich gehe. Es ist schön, von Gott persönlich geliebt, um bei ihm geborgen zu sein. So könnte meine Geschichte sein. Und noch einmal ist wichtig, sich den Übergang vorzustellen und sich vor Augen zu halten. Am Beispiel des Ex-Blinden. Vom neuen zum alten Leben, vom davor und danach. Und zwischen beiden total verschiedenen Situationen ist das Eingreifen Jesus. Wie kam es dazu? Jesus macht den Anfang. Die Heilung des Blinden beginnt damit, dass er von Jesus gesehen wurde. In der Menge der Leute sah Jesus diesen einen Menschen, der seine Hilfe brauchte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Am Beginn eines neuen Lebens steht immer Jesus. Am Beginn einer Veränderung in meinem Leben steht Jesus. Nicht meine Leistung, nicht mein Charakter, mein Elternhaus. Jesus sieht dich inmitten der anderen Menschen. Hier in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, da wo du bist. Er sieht, wie du seine Zuwendung brauchst. Veränderung, Hoffnung geht damit los, dass Jesus dich sieht und eingreift. Zweitens, Jesus bringt die entscheidende Hilfe. Dann sieht Jesus auch, wie geholfen werden kann. In diesem Fall bei unserem Blinden machte er einen Brei und schmierte ihn auf die Augen, ganz individuell. Für diesen Blinden, so musste es geschehen. Bei dir vielleicht ein Gottesdienst, ein Buch, ein Bericht, eine Geschichte, eine bestimmte Situation, das dir zeigt, dass du Jesus brauchst. Und auf einmal fällt es dir wie Schuppen von den Augen, dass deine Beziehung zu Jesus dein Leben entscheidend prägen würde. Das wäre für dich die Hilfe. Aber sie wird nicht übergestülpt, die Hilfe von Jesus, sondern Jesus bezieht dich ganz konkret ein in diesen Übergang zwischen dem Vorher und Nachher. Denn Es gibt drittens diesen Gehorsamsschritt. Der blinde Mann, der jetzt den Brei auf den Augen hatte, wurde von Jesus nun in diesem Zustand bis ans Ende der Stadt geschickt. Zu einem Wasserteich. Da sollte er sich waschen. Und er ging tatsächlich los und erlebte erst dort, nach einem langen Fußmarsch mit vielen bangen Minuten, das Wunder, das er sehen konnte. Auch an dir ist es im Auftrag von Jesus, diesen Schritt zu tun, diesen ganz konkreten Schritt. Und der sieht bei jedem ganz anders aus. Ob es der erste Schritt ist, um mit ihm in eine Beziehung zu kommen. Da ist nur der Tipp, geh und am besten heute noch. Vielleicht sind es Schritte danach, die dir ins Herz gegeben werden, aber geh. Und wenn wir nun anderen Leuten unsere Geschichte erzählen, können wir diesen Schritt ihnen nicht abnehmen. Die anderen müssen gehen. Sie müssen ihren Schritt tun. Sie müssen ganz persönlich das eine Ja-Wort Jesu geben. Und das kann keiner dem anderen abnehmen. Das ist eine ganz individuelle, persönliche Geschichte zwischen dem anderen und Jesus. Aber es wäre schön, wenn meine Geschichte ein kleiner Anstoß sein könnte, der Menschen bewegt, ihr Leben Jesus zu geben. Und ich wünsche mir und uns allen, dass Jesus uns dabei segnet und dass er viele Gelegenheiten schenkt, diese Geschichten zu tun. Und auf Sola zu gehen, Sola ist deswegen so intensiv, weil dort die Kinder im Leben der Mitarbeiter sehen, wie sie damit umgehen. Und deswegen ist diese Aussage von Peter oder dieser Wunsch dafür zu beten ein ganz realer, weil die Kinder einen beobachten von morgens bis abends. Die erleben einen ausgeschlafen, weniger ausgeschlafen, gute Laune, schlechte Laune, gewaschen, ungewaschen und sie beobachten den Umgang miteinander. Und sie erleben für eine Woche eine persönliche Geschichte. Es gibt ein Vorher und Nachher und das ist bis heute so, dass eine Begegnung mit Jesus das Leben verändert. Nicht immer so spektakulär, aber nachhaltig. Und daher tut es uns auch Christen und selbst immer wieder gut, darüber nachzudenken und sich diese Fragen ganz bewusst zu stellen. Was hat denn Jesus in meinem Leben beeinflusst? Was sind die Punkte, die ich aufzählen kann, warum ich nie mehr ohne Jesus sein möchte? Und was ist es, was du an Jesus so sehr schätzt, dass du nie mehr auf ihn verzichten möchtest? Die Geschichte, die wir heute gehört haben von dem Ex-Blinden, kann uns hier die Augen öffnen, was das bewirken kann. Amen.